ohne Chips, die tue ich jetzt hier rüber.
Ohne Chips.
Okay, ready? Steady?
Go.
Go.
Und ich sag, na was, na was, na was?
Der Rabaue Podcast, präsentiert von Blitzschutz Orbat.
Herzlich willkommen beim nächsten Podcast der Rabauer bei Navas, Navas, Navas. Und heute ist er da, unser Urvater, unser Fanny.
Hallo, 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 hallo. Ja, also kommt der Alex an mit Podcast. Ich wusste bis gestern noch gar nicht, was das ist.
Ich habe dem Fanny tatsächlich erstmal erklärt, was das ist. Der sagt zu mir, ja, Martina, das geht sich immer, die Knöpfe sind nicht Uhr. Und dann hört das doch von dem blonde Aal, die immer mit dem, mit dem Jauch moderiert.
Ich wusste noch nicht mal, wie die heißt.
Barbara Schönberger. Und genau. Ja, Podcasten ist ja, warum machen wir das? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie war nach dem Interview bei Nico Jansen bei Radio Bonn-Rhein-Sieg bzw. Kölscher Jod die Resonanz so gut auf das ganze Thema, dass wir mal so aus dem Nähkissing geplaudert haben, dass wir überlegt haben, einfach weiterzumachen.
Und dann kütt der Knaller, dann sitzen die zwei Festpiraten hier im Zug und dann labern die eine Stunde über irgendwas. Und jetzt bin ich erstaunt, da sind über 1000 Leute, die sich dann angehört haben.
Das ist Knaller, ne?
Das ist der Knaller, das ist absolut der Knaller.
Jetzt sind wir nur gespannt, ob die dranbleiben und deswegen hast du natürlich gedacht, hauen wir direkt den nächsten Knaller hinterher, nämlich dich.
Mich,
also ja. Das wisst ihr ja, aus Prinzip hat schon uns einen riesen Knaller. Aber du hast natürlich auch damals gemeinsam mit Campus die Rabaue gegründet und das Ganze geht jetzt in die 25. Session.
Ja, Wahnsinn, ne?
Silbernes Jubiläum.
Ja, ja. Das war nach, schlagkräftigen Argumenten, haben wir gesagt, wir gründen eine neue Band und das waren dann die Rabaue, ne? Bei Campus in der Küche ist das passiert und das war einfach so, machen wir, ne? Und wir hatten ja eigentlich... waren gut unterwegs in der damaligen Formation, muss man sagen. Und das war dann ein Schritt, den wir gewagt haben, wo man gesagt hat, wir machen das. Und nach 25 Jahren kann man jetzt sagen, sehr, sehr erfolgreich.
Ihr habt ja vorher Kolibris gemacht.
Ja, das waren sie, genau.
Genau. Und dann waren Kolibris waren natürlich eine Riesennummer.
Ja, ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt hatten wir Hände zum Himmel und irgendwo ging es da nicht weiter oder sagen wir mal so, der Campus wollte die Lieder, die dann da angeschleppt wurden, nicht mehr singen. Es gab auch ein paar Auseinandersetzungen, aber wirklich, was in jeder guten Ehe vorkommt und dann hat er gesagt, ich will nicht mehr und dann habe ich dann auch lange überlegt und gesagt, ja, okay, ich gehe mit Campus den Weg und das war im Nachhinein der richtige.
Aber
muss man sagen, ne?
Ja. Ist denn stehst du da nicht selber vor so einem Moment, wo du sagst, ey, hör mal, wenn ich das jetzt alles aufgebe und gehe in eine neue Geschichte
rein? Ja, klar.
Geschichte
das ist ja in dem Moment, denkst du, ja, was machst du morgen? Kommt das gut an, was wir machen? Haben wir noch die Auftragslage oder gehst du wieder irgendwo einem anderen Job nach? Ne? Das war ja schon ein großer Schritt. Ne? Und Das waren auch mehrere Nächte Überlegungen für mich. Campus war das klar, er wollte nicht mehr. Und so, dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann wirklich das erste Jahr, das war nicht 100%, das waren 300%, die wir da gerackert haben. Immer aufs Neue, neue Ideen, das mit dem geredet da. Und ja, in der ersten Session dann weit über 100 Auftritte zu haben, nach einer Trennung im Juli. Muss man sich mal vorstellen, die Session war ja 2 Jahre vorher gebucht. Und ja, da haben wir eine Duftmarke gesetzt und von da an ging es bergauf.
Krass. Aber ich meine, wir reißen uns ja auch heute jeden Tag den Hintern auf, kann man auf gut Deutsch
immer wieder aufs Neue, ne? Ja.
Um da überhaupt an dem Level zu bleiben, wo wir sind und natürlich dann auch immer noch weiterzukommen. Aber ich glaube, so ein komplett neues Produkt an den Start zu bringen, das ist schon eine Herausforderung, oder?
Das war eine Riesenaufgabe, im Grunde genommen zuerst mal den Namen zu suchen, dann eine Marketingstrategie, neue Lieder, Jungs suchen, die mitspielen und so weiter. Das war alles nicht so einfach.
Wie ist denn zu dem Namen gekommen?
Der Name kann ich erklären. Das ist eine Idee gewesen vom Klaus Lückerath. Und der Klaus hat gesagt, ja, wird früher die alten Rabaue. Ja, und das wäre doch ein Name für euch. Und dann haben wir hin und her überlegt, ja, machen wir, ne? Dann ist aber die Familie Eichmeier gewesen, das war also dieser Kill, der damals als Straßensänger unterwegs war. Und den Eichmeier habe ich dann auch angesprochen. Der lebt übrigens noch, ist nicht so gut dran, aber eine gute Besserung von hier aus. Ich habe jetzt in, wo haben wir gespielt, die Herrensitzung mit der Lüskirche.
Ja.
Da kam ein Enkel von dem und sprach mich an und sagt, viele Grüße von meinem Opa. Ne? Und
ja.
Ich sage, ja Wahnsinn, lebt er noch, wunderbar. Den haben wir damals gefragt, ob sie was dagegen hätten, dass wir den Namen nehmen. Und er fand das total toll. So sind wir dann zu den Rabaue gekommen, zu dem Namen der Rabaue. Also schon viele Jahre her, aber das war eine schöne Episode. Und dann kam im Grunde genommen damit natürlich auch die Verbindung zu den alten Rabaue, zu den Straßensänger Rabaue, was haben die gemacht. Und haben wir diese Geschichte dann mal verfolgt, das war schon interessant, diese ganze Sache.
Mhm. Gott sei Dank ist er nicht bei der Straßensängerei geblieben.
Nee, Gott sei Dank nicht. Und ich sag mal so, wir haben ja da in den ersten Jahren sehr erfolgreich gearbeitet. Dann haben wir den Bassisten Benny dazu genommen. Und dann, finde ich, hat der Kempis zu einem richtigen Zeitpunkt gesagt, weißt du was, ich bin jetzt 66, ich höre auf. Und hat dann den Schritt gemacht ins Rentendasein. Was denn der Band, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dir als Nachfolger vom Kempis gut getan hat. Das war richtig gut. Ne?
Vor allen Dingen aber auch, ich glaube, der Schritt vom Kempis, dass der Kempis an dem Punkt genau da dann gesagt hat, ich ziehe jetzt die Reißleine und gehe raus, bevor es albern wirkt.
Weil ja, aber das Schöne war eigentlich, Alex, dass der Kempis gesagt habe, ich bleibe als Urvater erst noch ein Jahr. Ich gehe mit, stelle mich in die zweite Reihe, sing eine Nummer und lass den Alex vorne mal machen. Er hat dich ja im Grunde genommen da nochmal geführt. Ich meine, du kanntest ja den Karneval durch die Bengals viele Jahre und warst ja keine Unbekannte. Aber das war ja auch für dich ein ganz, ganz neuer Schritt in eine neue Welt des Karnevals.
Ja.
Und ich fand das gut, dass der da als, wie soll man sagen, als Urvater, als Vater der Band gesagt hat, pass auf, der Junge nimmt mich noch uns an der Hand und gibt ihm den einen oder anderen Tipp. Aber lass ihn aber auch machen. Ne? Das war für mich ganz wichtig. Ne?
Das war mir aber auch ganz wichtig damals.
Ja,
ich ehrlich sagen, weil das eben, ich finde das ja grausam, wenn ich das manchmal sehe, wie große Kollegen heute immer noch an ihren Bands dran kleben und die Jungs haben ja gar keine Möglichkeit, sich da zu entfalten. Ich denke, du weißt, wo ich darauf hinaus will mit
der
Aussage. Aber weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt jede Nummer noch mit dem Kempis absegnen, der ja mittlerweile nur auch Mitte 70 ist und der ja dann wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis für Musik hat, ey, da kommst du ja nicht wigger.
Ich meine, der Kempis hat natürlich immer noch den Kontakt zur Musik durch seine Tochter, Niki, die ja relativ jung mit ihrer Sache unterwegs ist. Aber der hat natürlich jetzt auch mit, wie du schon sagst, mit Mitte 70 ein ganz anderes Musikdenken wie du oder wie wir jetzt. Ja. Ne? Das ist doch ganz klar. Und das ist schon genau das Richtige gewesen, was er da gemacht hat. Und ich finde, so sollte jede Band das machen, auch mit jedem neuen Musiker, der reinkommt. Man sollte den vielleicht ein bisschen mitführen, aber man soll den auch machen lassen.
Wollte ich gerade fragen, wie du das findest. So, ich meine, gibt ja noch genug Beispiele im aktiven Karneval, wo Leute einfach nicht aufhören können oder aktuell, beziehungsweise immer noch sagen, ich schon immer noch mit, ich schon immer noch mit. Ich persönlich finde das nicht so geil.
Ja, ich auch nicht. Ich meine, man hat das ja in der Vergangenheit überwiegend erlebt, dass da Leute weit über 70 noch auf der Bühne stehen.
Ja,
ich finde das auch nicht gut. Ne? Irgendwann muss auch mal Schluss sein und entweder findet man einen guten Nachfolger oder es ist dann wirklich vorbei. Ne? Sehe ich auch für mich. Ich bin auch jetzt in einem Alter, wo ich darüber nachdenke. Im Grunde genommen mal irgendwann zu sagen, so, jetzt ist Schluss, vielleicht trete ich in eine andere Reihe und sage, wisst ihr was, ich habe noch gute Kontakte, ich habe Ideen, ich helfe da und bleibe der Band in der Form erhalten, haben wir ja auch schon uns darüber gesprochen, das wird irgendwann dann auch kommen, ne? Also ganz klar, ich will nicht mit 70 auf der Bühne stehen.
Wobei ich habe jetzt auch letztens mal so überlegt, wie das dann tatsächlich ist, ne? Wenn du da wieder von vorne anfängst, ist ja schon echt, es ist ja am Ende vom Tag so. Sobald ihr nicht mehr mit auf der Bühne steht, ihr drei, dann habe ich natürlich das Thema, fange ich auch wieder genauso an wie vor 25 Jahren mit einem, ich hoffe ja nicht neuen Produkt, aber am Ende vom Tag ist ja dann wahrscheinlich immer so ein bisschen das Thema bei den Kunden, dass die auch unheimlich verhalten sind am Anfang. Ich gucke mir das erstmal an. Ne? Also da habe ich tierischen Respekt vor der Zeit, die da kommt.
Das mag so sein. Also ich denke mal, dass der ein oder andere Kunde sagt oder Literat sagt, ja, ich höre mir dann erstmal an, was die neue Band macht. Ne? Der ist nämlich dabei, ne? Und der ist nämlich dabei. Das hast du ja sicherlich auch gemerkt im ersten Jahr, auch der Campus ist nämlich dabei. Das war natürlich ein markanter Typ. Ne?
Ja, klar.
So, das habe ich also auch, ja, Campus ist nämlich dabei, Lohmanns, was der Alex macht. Ne? So, andersrum wird das sicherlich auch sein, ja, wie? Du kannst doch noch nicht abhören, du bist doch ein Gesicht der Band. Klar, das kommt immer wieder. Aber ich will ja der Band nicht schaden und ich will der auch irgendwo erhalten bleiben. Aber dann vielleicht in einem anderen Bereich tätig sein.
Ne? Ja. Aber bevor es soweit ist, können wir ja nochmal auf das Thema zurückspringen. Da war ich nämlich letztes Mal mit Christian ja so lange dran zu Gange, Vorstellabende. Du warst ja selber Ewigkeiten beim Club Kölner Karnevalisten zuständig für Vorstellabende. Wie siehst du das? Hat sich das Format erledigt?
Also ich habe das vor 5 Jahren habe ich aufgehört damit. Im Grunde genommen habe 20 Jahre KKK-Vorstand gemacht. Danach sogar zweiter Vorsitzender, Programmgestalter. Ich habe also immer diese berüchtigten und guten Openings für den KKK irgendwo erst im Hut gezaubert. Und wir hatten da natürlich auch noch ein bisschen Feedback oder ich sag mal durch den persönlichen Kontakt hatte ich also auch immer namhafte Leute noch mit auf der Bühne. Aber ich habe damals vor 5 Jahren schon gesagt, dass Format Vorstellabend, wie man das jetzt so kennt, ja, hat sich irgendwo erledigt. Ja. Da müssen neue, frische Ideen rein, da muss was ganz anderes sein. Die Leute kriegst du nicht mehr begeistert, auf einen Vorstellabend zu gehen, um sich da Nachwuchs anzuschauen oder was auch immer, weil die haben ja schon gebucht, wie dieses Jahr im Sommer. Ja. Und was muss ich mir denn da noch angucken? Ne?
Ich möchte das gerne einmal erklären. Ich habe letztes Mal ja auch gesagt, wir haben schon im Juli gebucht. Also Situation war folgende. Normalerweise bucht man immer so im September für anderthalb Jahre drauf. Mhm. Ja, also im September 25 hätten wir jetzt gebucht für 2027, für eine kurze Session. Und wir waren ja im Juli mitten in den Vorbereitungen für unser Open Air in Grevenbruch mit riesen Tamtam, da haben wir ja gespielt mit Symphonie und Stars, mit großem Bläser- und Streicherensemble und neuen Touren, eine riesengroße Nummer.
Ja.
Und hatten genau an dem Montag, wo es dann losging, dass auf dem Platz die ersten LKWs anrollten und da aufgebaut wurde, die Stadt die ersten Ringelgitter und Stoppschilder aufsetzte, auf einmal die Meldung am Schirm, am Handy, wir fangen jetzt an zu buchen, weil die ersten Kollegen den Nerven verloren haben und einfach angefangen haben zu buchen. Es ist unglaublich und dann ging da wirklich die Schlacht von Worringen los.
Ja. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also im Grunde genommen, man muss sich denken, eine Session 2027 wird gebucht, die ja unheimlich kurz ist, wo jeder ja alles haben will. Und dann kommt an diesem Tag, ja, wir buchen morgen. Da haben wir dann, ich habe da noch ja nicht so registriert, schon gedacht, gut, okay, dann buchen sie der Rabauer und gut ist. Aber nein, ich meine, ich mache ja noch ein paar Sitzungsformate und die ein oder andere Veranstaltung. Das kam dann auch noch alles on top. Ne? Und ich sag mal so, wir haben dann in dem Abend oder an dem Abend habe ich bis 4 Uhr nachts telefoniert mit irgendwelchen Leuten und hatten dann da einige 100 Anfragen für Rabaue. Dann musst du gucken, dass die Sitzungen funktionieren und etc. pp. Der Veranstalter ruft dich an und sagt, hör mal, ich habe jetzt ganz besonders, nachts um 2 Uhr ruft dann irgendeiner an von, was weiß ich, Kerpen sowieso und sagt, hör mal, ich muss hier Rabauer waren mit dem Jubiläum. Das waren 2 Tage
volles Programm. Volles
Programm,
das hast du ja mitgekriegt. Mich haben Leute angerufen, ich meine, ich halte mich ja da etwas raus, haben ja dann eher der Part übernommen, um Open Air weiter zu knallen.
Das kam hinzu.
Ne? Das kam mir noch hinzu. Wir hatten das Wort ja nicht, weniger. Aber mich haben dann unterwegs Leute angerufen, die sagten, Alex, seid ihr echt am Buch? Keine Sinn. Ich sag, doch, wir sind am Buch. Ich habe noch Jacke in den Saal.
Ja, super. Die hatten zwar Datum, aber der eine hat noch keine Saal, der andere, die im Zelt machen. Ja, weiß ich nicht, ob der Zeltbauer überhaupt da unser Zelt abbaut. Ne? Ja, da sind also viele, die haben ins Blaue reingebucht. Das war also schon Erlebnis, ne? Muss man einfach sagen. Ne?
Ja, Aber dann haben wir es ja doch am Ende vom Tag wieder wunderbar hingekriegt. Ja. Haben wir ein gutes Team am Start. Da bist du ja auch immer schlimm, ganz groß mit vernetzt.
Ja, und klar. Aber das ist so, auch diese Geschichte zurückzuführen, wie du das gerade eben angefangen hast. Wir sind ja vom Vorstellabend dahin gekommen. Früher war das so, ich habe das noch mitgekriegt, da wurde der Vorstellabend gespielt, ja, im November, der KKK hat immer zwei Stück im ehrwürdigen Satori, eine freitags und eine sonntags, und dann anschließend gingst du in das Foyer und hast dich an der kleinen Tisch gesetzt, und dann kamen die Literaten und haben für die Session des Jahres gebucht, also nicht für zwei Jahre im Voraus, sondern für das kommende Jahr, hat die gesagt, ich schon da noch eine Sitzung und kannst du da, und so hing das. Ne? Das war also ganz anders, da hatte der Vorstellabend in dem Sinne noch eine Bedeutung, muss man ganz klar sagen. Ne?
Hast du die Zeit noch erlebt, wo man wirklich zum Literatenstammtisch im Jahren in den Keller ging und da die Bücher mitbrachte?
Ja, klar, ich habe die Zeit erlebt, ich bin da schon gewesen, das war's. Ich habe ihm selig Hubert Koch und sagt, ja Jung, dann spielt uns jetzt für und dann hören wir uns und wenn das dann Jod ist, dann fangen wir an. So, und dann hast du denn da wirklich gesessen und hast unten in dem Jahren, der Keller, der ist nicht besonders groß, da sitzt dann die Kappe, ob Deutsch gesagt, und Daumen hoch, Daumen runter. Ne? Und wenn du Jod warst, dann die sagen, ja. Wer hat dann an dem Samstag eine Sitzung? Ne? Dann nehmen wir mal den Samstag aus der Rabaue. Ne? Und so ist das gekommen. Das war ganz, ganz klar. Ne?
Ich habe mal eine Story gehört von Jupp Luther.
Ja.
Jupp war ja nicht Mitglied im Literatenstammtisch als Literat der Prinzengarde.
Nein.
Also war ja nicht Mitglied beim Literatenstammtisch. Wobei der Literatenstammtisch wohl immer einen Platz frei hält für die Prinzengarde im Fall, dass sie dann doch möchte.
Ja.
Und gab wohl, vielleicht kennst du die Story auch, gab direkt neben dem Jan damals ein Bordell. Und in diesem Bordell passierte dann Folgendes, Jupp ist wohl darin und hätte der Chefin gesagt, so, ich muss der ganze Lademete für die nächste 5 Stunden, schick die Viva nach Hus, alles wunderbar, stell mir eine Tisch und 2 Stühl hierin. Und jetzt zu trinken, und hätte dann wohl vorne so eine Tafel aufgestellt mit einem Pfeil in der Puff, wo dann stand, hier bucht die Prinzen. Und dann sind die Allesen-Storin, die Künstler und danach Hunger in der Keller zum Literatenstammtisch.
Ja, das ist, also ich weiß das selber, habe ich nicht erlebt, aber ich kenne die Story auch vom Jupp, zu dem ich ein Top-Verhältnis hatte, muss man einfach sagen.
Ja.
Die kenne ich also auch, ne? Wir haben uns wirklich gefetzt, der Jupp und ich, und wir haben dann 2 Monate nicht miteinander gesprochen, und dann kommen wir dann an und sagten, Mensch, das wird jetzt wieder Jod, wir müssen ein Bier trinken. So war Jupp war nicht nachtragend, der war aber knallhart und direkt geradeaus, und das fand ich an dem Jod. diese Story kenne ich also auch. Er hat doch immer gesagt, ja, ich bin Literat der Prinzen. Ja, da brauche ich einen Literatenstammtisch. Ich bin der größte Literat, der einen Schiff. Ne?
Ich habe noch 2 wunderschöne Geschichten von dem. Wir haben ja auch dann, ich durfte ja das letzte Jahr, mein erstes Jahr war auch sein letztes Jahr. Das ist immer ein bisschen markant dabei, aber ja. Den auch noch erleben und großartig. Dann die erste Story, die ich mit Jupp Luther erlebt habe, war die, wie er in Hintertux ankam, in meinem ersten Jahr bei den Rabaue. Und dann hatte man ihm im Zug am Bahnhof irgendwo am Weg nach Hintertux von Köln das Portemonnaie geklaut. Und dann zu alledem waren dann die Koffer, die er per UPS geschickt hatte, damit er die nicht schleppen muss, auch freitags abends dann nicht angekommen und wurden erst montags zugestellt. Das heißt, er stand ohne Portemonnaie und vor allen Dingen einfach mit dreckiger Ungerputz.
2 Tage stand Jupp da und wer war schuld? Ich. Ne? Ja. Ich konnte ja nichts dafür. Ne?
Jeder, der an dem vorbeikam, wurde angebrüllt, weil das Portemonnaie weg war. Mein Portemonnaie ist weg. Der ganze Tag überging das mit dem Portemonnaie. Und er hat sich aufgeregt ohne Ende. Und dann kam irgendwann der Moment, abends vorm Essen, wo er dann zur Singer Maria sagt, ja, ich komme, da können wir eh nichts dran ändern. Der Hermann hätte mir jetzt beeilt. Ja, wir haben ihm das zurück überwiesen, das passt alles schon. Dann haben wir wenigstens jetzt in der Tasche und am Montag kommen die Koffer, ist mir jetzt real.
Der ist auch noch an demselben Tag ins neue Hintertux, haben die Ohren eine Lade, der Marie, und sich komplett eingekleidet.
Jetzt muss man sagen. Ne? Und dann sitzen wir abends beim Abendessen. Dann kommt ja der Moment in so einem Speisesaal, wo dann einfach mal Ruhe ist, weil alle essen und unterhält sich keiner und nichts passiert. Und Walter Schweder brüllt durch der ganze Lade, Mini, Jetzt der Mann das Portemonnaie wieder. Und ist der komplett ausgeflippt. Und alles fing an zu lachen.
Das war das Jahr, wo der mit Mercedes noch war, vergesse ich nie. Das war das Jahr danach. Und da war, hatte die schneit wie Sau, ne? Und dann kam denn die Idee, ich meine, ich hatte sie damals ins Rolle, die warte schon gesagt, eigentlich, der Jupp hatte sein Auto fein sauber gemacht mit Handfeger und mit Besen und freigeschäppt. Das war also ein halber Meter Schnee. So, und mir kam dann die Idee, was so mit dem Jupps Auto wieder voll Schnee machen. Ne? Das hatte ich noch nicht ausgesprochen. Da war damals seine Band Die Bure. Die haben das dann wohlwollend aufgegriffen, haben sich Schaufeln besorgt und haben dem das Auto wieder eingegraben. Und dann kam der Nebo, das ist also der wie sag ich, der Hausmeister vom Hohen Haus. Er hat gesagt, also, ich hatte so eine Schneebagger und der hol ich. Und der hat dann mit dem Bagger das Auto wieder komplett eingegraben. Das war also nicht mehr zu sehen. Resultat war, ich komme mit dem Bus, ich war ja nicht dabei, ich komme mit dem Bus an, dass der mir nicht für die Schnauze gehauen hat, das Wort all. Ich war aber ja nicht schuld. Das Auto war nicht mehr zu sehen. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, wir wollen ja Freund bleiben mit dem. Na, hat der Campus hat wieder frei gefunden, alleine. Super Geschichte, oder?
Ja, das war wirklich ein absolutes Original. Ich weiß noch, das war einfach so ein Moment, irgendwann im September hieß es dann, Jupp Luther ist tot.
Ja.
So von heute auf morgen. So, und da war ja irgendwie auch so ein, da wusste überhaupt keiner, wie Twigger geht, ne? Weil der da immer noch, der war kurz davor, in Rente zu gehen oder beziehungsweise Agentur abzugeben.
Abzugeben, ja.
Aber das war schon echt so ein Moment, den hat, glaube ich.
Das war so ein Hammer. Ja. Ein richtiger Hammer. Vor allen Dingen vom Fußball kommen, am Parkplatz stehen, im Auto sitzt, tot. Ne? Also das kann man sich so nicht vorstellen. Ne? Aber so war es. Ne? Das war so ein Abgang von ihm, wo du sagst, ja, da hat er noch unser Denkmal gesetzt. Ne? Aber es ist unvorstellbar. Ne?
Ja, aber all die Storys, die du eben erzählt hast, sind ja passiert in Hintertux. Und Hintertux ist natürlich auch ein großer Teil deines Lebens. Ne? Ein großer Teil von dem, was Rabauer heute auszeichnet, Kölsche Woche. Lass uns nicht jetzt nur auf der Kölschen Woche rumreiten, das können wir jetzt
in
der Zeit ja nochmal machen. Aber ich glaube, die Rabauer und Hintertux werden wahrscheinlich immer irgendwie in einen Pott geworfen werden, oder?
Ja, das ist irre. Ich sag mal, die Idee, wie das entstanden ist, kann man ja später nochmal aufgreifen, bei einer Schnapsrunde mit dem Hermann Egger. So, aus dieser Geschichte sind über 20 Jahre Kölsche Woche entstanden, jetzt im nächsten Jahr 22 Jahre. So mit allen Größen des Karnevals sind da aufgetreten und Tausende von Leuten. Und wir merken das ja immer wieder, dass die Rabaue bei jeder Ansage, ja, die haben die Kölsche Woche in Hintertux erfunden und das kennt mittlerweile jeder. Ja, ist also hier im Rheinland ist Kölsche Woche ein Begriff und nicht nur im Rheinland, sondern auch im Zillertal. Ja. Ich meine, der Hermann hat mich dadurch das komplette Tal geschleppt, zu jedem Bürgermeister bis zum Sennereichef etc. Ich kenne ja da J und die Welt. Die Rabauer werden da natürlich mit Fanny zusammen in Verbindung gebracht der Kölschen Woche. Das sind die Erfinder dieser Kölschen Woche und das muss man sich mal wegtun. Ich meine, da ein Event auf die Beine zu stellen, über 20 Jahre in einem Skigebiet, was mittlerweile zu dem größten Event überhaupt da gehört, das ist schon eine Nummer und das können wir uns auf die Fahne schreiben. Ne? Ja.
Aber ich glaube auch, dass Hermann einfach ein Kumpel von der Band ist. Das kommt auch noch dabei. Also es gibt immer diesen wunderbaren Moment, wenn dann alle weg sind. Den habe ich mir dieses Jahr auch nochmal gegönnt. Mhm. Bin dann noch 2 Tage länger geblieben. Und dann waren irgendwann alle aus dem Hotel raus. Das ist dann der Samstagvormittag, wo dann
die
große Talflucht anfängt. Und dann ist die Kölsche Woche vorbei. Und dann habe ich Hermann getroffen, ganz alleine in der Lobby. Und dann haben wir mal ganz in Ruhe einen Cappuccino getrunken. Und jetzt hat Hermann was total Geiles gemacht. Habe ich auch noch vor, bevor ich abtrete, irgendwann tue ich das auch. Er hat ein Buch geschrieben.
Ja, Meugel.
Meudel. Und das habe ich tatsächlich fast komplett durchgelesen, bis jetzt, bis heute. Ich habe also wenig Bücher gelesen in meinem Leben. Aber das habe ich wirklich genossen, das zu lesen, weil das eine unfassbar ehrliche, tolle Geschichte ist, die handelt von seiner Urgroßmutter. Mhm. Und die Urgroßmutter von Hermann hat damals den Großvater von Hermann, also sie ist gar nicht die leibliche Urgroßmutter, sondern sie hat den Großvater von Hermann quasi nicht adoptiert, sondern die hat ihn gekauft.
Ja, ja, klar. Das
also Hermanns Opa ist auf dem, ich sag das so, wie ist auf dem Sklavenmarkt in Meierhofen, ist der als Knecht verkauft worden an die Hohenhauser Meute.
Ja,
ja. Ja. Und dadurch ist überhaupt Hermanns Familie heute auf dem Hohenhaus.
Ja, das ist richtig. Ne? Also diese Geschichte mit dem Buch, das kann man wirklich jedem empfehlen, um das mal zu lesen, wie es denn ganz früher da war, in welcher Armut die gelebt haben. Und
das war wirklich krass.
Das ist ganz krass. Ne? Und dann, was da draus entstanden ist, dieses Imperium heute. Ne? Und der Hermann ist, man muss das einfach sagen, ein total bescheidener Mensch.
Das ist immer krass. Also Hermann hat ja wirklich mit den Tennenbetrieben und Anteile an der Gletscherbahn und das weiß ja auch jeder. Ist ja keine Frage. Kann man sich selber hochrechnen, wenn man ein bisschen begabt ist mit Sicherheit, was da den Besitzer wechselt tagtäglich. Aber Hermann und auch Sepp, die sind sowas von komplett auf dem Boden. Das ist immer einfach nur unfassbar geil. Also da hat keiner eine Uhr für Tausende von Euro am Arm. Nein. Die gönnen sich ein gutes Auto, damit sie den Weg da hoch.
Dann hört es aber schon auf.
Dann ist schon Feierabend.
Ja, wenn du das mal noch vielleicht zurück machst, und zwar auf den Vater von Hermann und seine Mutter, wenn du das siehst, die leben ganz bescheiden in einer Mitarbeiterwohnung. Ja. Das ist nichts Großartiges. Das sind 50 Quadratmeter. Die könnten sich irgendwo ein Haus leisten vom Allerfeinsten. Tun die nicht. Die leben da. Mutter steht jeden Morgen um 5 Uhr, heute noch mit über 80 Jahren, am Frühstücksbuffet und macht und tut. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber trotzdem, anschließend jeder in der Wäscherei. So, und der Sepp, der schleppte Fässer im Keller und macht und tut. Und im Sommer sitzen beide auf dem Traktor, machen Heu. Und wenn du mit denen zusammensitzt, wie du das sagst, da trinkst du eine Cappuccino, dann gehst du mal in die Tiefe dieser Menschen und die erzählen dir dann wirklich mal aus dem Nähkästchen, wie es dann ist. Und Hermann ist ja auch mit der Musik sehr verbändelt, ne? Und das ist wirklich interessant, wenn du mit denen Stunden zusammensitzt und nur verzählst.
Ne? Ich glaube, bei Hermann ist das, und ich weiß, dass das bei Hermann auch alles ehrliche Worte sind, wenn wir da zusammensitzen. Hermann ist ein ganz, 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 ganz toller Typ.
Ja.
Und bin also wirklich war froh darüber, dass ich dieses Buch lesen durfte. Ich finde das klasse, weil das vor allen Dingen wirklich mal so authentisch über das Zillertal wird. Die sind früher in Lanersbach zur Schule gegangen, die Vorfahren.
Ja, ja.
Ja, aber auch nur einer, weil für den Rest gab es kein Schulgeld.
Ja, ja, das war so. Ne?
Und dann, wir die sind zu Fuß
nach Lanersbach. Und wenn du das kennst, von Hintertux bis Lanersbach, das sind mal so gut 12 Kilometer oder sowas.
Ja.
Die gingen die dann im Winter mit dem Schlitten und im Sommer zu Fuß und wie auch immer, ne? Das war, da ja, wird keine Bus oder so, das war schon, gehen wir mal runter, ne? Die hatten zwei Kleider, einmal Sommer, einmal Winter und da war es, ne?
Ja.
Das ist unvorstellbar.
Das sind komplett andere Zeiten als die, die wir heute haben, aber du bist ja in den Bergen auch zu Hause, ne?
Ja, ich fühle mich da schon wohl, ne? Ich meine, ich mache auch gerne irgendwo einen Sommerurlaub, müssen ja auch hier so ein Schiff gewesen und weiß ich was, aber in den Bergen, wenn du da sitzt auf der Terrasse, das ist so die Kunst, die haben, die Jungs oder wie der Hermann im Sommer, wenn du mal dahin fährst, dann sagt er, wir machen heute einen Terrassentag. Ne? Und da sitzen die vor der Tenne oben, da ist ja oben die Balustrade, sitzen die auf dem Balkon, der Sepp und der Hermann und Mutter könnte noch dabei. Und dann sitzen die auf dem Balkon und gucken sich den Berg an und erzählen und ruhig und ganz gelassen, das ist einfach nett, dann dabei zu sitzen, nicht mal 10 Minuten oder so. Nein, die nehmen sich dann den halben Tag Zeit, da zu sitzen. Und dann sagt der Hermann auf einmal, ach, ich muss aber noch ins Büro, ich muss noch ins Zeton. Ne? Aber die fahren dann wirklich komplett den Motor runter und das ist so Gelassenheit, die diese Menschen da haben. Und ich bin da auch gerne und guck mir auch mal einen Berg an oder fahr mal dahin oder erlebt dann das Zillertal mal von der anderen Seite. Wirklich mal ohne Party, ohne Abreschi, ohne alles, sondern ganz ruhig und da mal eine Hütte besuchen und da mal zum Max fahren und was auch immer. Ne?
Wir waren ja mal zusammen im Sommer da.
Ja.
Auch so ziemlich am Anfang von meiner Tätigkeit bei den Rabauer, da sind wir ja wirklich durch sämtliche Gebirge gefahren und so jeglichen Hütten, die nur im Sommer aufhaben. Und dann habe ich da dann irgendwann kapiert, wie viel Ähnlichkeit eigentlich das Zillertal musikalisch mit Köln hat. Weil der da auch, ich glaube, es gibt kaum Orte, die so viel besungen worden sind wie Zillertal oder wie Köln.
Ja, ja, das ist ja, du musst halt mal so sehen, Mundartbands in Köln, ich weiß nicht, weit über 100, ja, wenn man alles dazu zählt. Und da gibt es auch Schülerbands etc. pp. Also die Mundartmusik in Köln darf man eigentlich nur mit Karneval verbinden. Das ist das ganze Jahr. Ja. Mittlerweile treten alle Bands das ganze Jahr auf. Und das ist sowas wie, ich würde sagen, Mundartmusik oder Heimat, die man da mit der Musik vermittelt. Und das ist ja auch im Zillertal. Zillertal hat über 170 Musikkapellen und Duos und Trios und was auch immer, die ihre Musik, ihre Zillertaler Musik da zum Besten gibt. Und jeder spielt eigentlich den Zillertaler Hochzeitsmarsch und Sierra Madre. Und da kommen wir dann auf die Band, die ich dann irgendwo in Köln mit Blackfuss gleichstelle, die Schürzenjäger, die da über Jahre so erfolgreich waren, unvorstellbar, die vor hunderttausenden Menschen gespielt haben. Ja, und das ist der Ursprung dieser modernen Zillertaler Musik, der richtige Ursprung ist ja noch viele Jahre vorher. Hermanns Vater oder wer auch immer da. Ne?
Also, ja, aber das war ja das, was die Zillertaler Schürzenjäger ausgemacht hat, war ja diese Rebellion.
Ja, ja.
Das ist ja damals, Hermann hat mir mal erklärt, der musste Akkordeon lernen. Ja, das ja. War, da wurde Akkordeon wurde gespielt mit Tasten und die steirische Harmonika war asozial. Das spielten ja, ja. Nur Asoziale und das wurde. Das war, glaube ich, genau dieser Moment. Das war quasi im Zillertal wie Punkrock. Die Schürzenjäger haben Punkrock gemacht für die Einheimischen. Und die gesagt, guck mal, die schneiden sich die Haare gar nicht, diese Asozialen. Und dann spielt der ja. Auch mit der Steirischen. Aber dass das natürlich irgendwann Kult geworden ist und ich weiß nicht, wie viel, da gab es einen Open Air mit 80.000 Mann oder?
Über 100. Über 100.000. 1998, ich war da vor Ort, haben die an einem Hang gestanden, haben die gedacht, hoffentlich geht das Ganze gut. Ne? Das war irre. Es kamen immer mehr Leute dahin. Das ist, die zelebrieren ja jetzt heute noch ihr Open Air jedes Jahr im August mit Motorradkorso. Das ist so, das Geile, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen oder angedacht. Die fangen donnerstags an mit einer Fanwanderung, freitags an die Messe am Berg. Ja, und am Samstag ist das Konzert und am Sonntag hat die Frühschoppe. Ne? Also diese Konzerte, die da veranstalten, die gehen in der Regel über 4 Tage. Ne?
Das ist schon krass.
Das ist schon irre, ne?
Und die sind jedes Mal voll.
Ja, ja, klar.
Ist einfach, natürlich kommen mal ein paar Leute weniger und so, aber gut, beim Schürzenjäger Open Air regnet es traditionell, vielleicht hat er doch deswegen abgenommen.
Dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht, ne?
Ja. Dieses Jahr war Freddy Pfister wieder
da. Ja, genau. Ja, man muss das sagen, Freddy Pfister war ja früher der Keyboarder oder Akkordeonspieler der Schürzenjäger mit Peter Steinlechner zusammen und mit Alfred Eberharter. Und der Alfred Eberharter hat in diesem Jahr gesagt, ich bin nicht dabei, seine Frau ist also schwer krank. Und er hat gesagt, ich bin dieses Jahr nicht dabei und nehmt bitte den Freddy Pfister dazu. Und das war, ich sag jetzt mal, ein guter Schritt, Freddy mal wieder in die Band mit reinzunehmen. Und so wie ich gehört habe, spiele auch im nächsten Jahr das Open Air mit. Also das ist auch ein unheimlich netter Musiker, ein lieber Kerl und ja, mit dem kriegst du auch viel Spaß.
Glaube ich.
Das ist schon gut, dass die das gemacht haben.
Ja, viel Spaß. Eine Sache wollte ich gerade sagen, hatten wir auch noch, denn wir waren ja, da wollen wir noch mal kurz drauf zurückgehen, wir waren auf Mallorca und wir waren danach noch auf dem Jäckliner.
Ja.
Du bist ja sowieso passionierter Kreuzfahrer.
Ja.
Nicht Kreuzritter, Kreuzfahrer.
Kreuzritter bin ich auch schon geworden. Ne? Bei den Rittern im Ulg in Mettbusch bin ich Kreuzritter oder so.
Ja, und Ehrenlump.
Ehrenlump bin ich auch, ja. Alles mit Urkunde.
Aber. Das war mal in die Botze gemacht, den Ehrenlump.
Ehrenlump, ja, da warst du bei. Ne? Ja.
Wie hat es dir gefallen?
Ja.
Am Jäckliner.
Fangen wir mit dem Jäckliner an. Jäckliner war für mich ich kannte das Schiff, aber von normalen Touren. Ja. Und der Jäckliner, das war so, ja, das kannst du eigentlich nicht erklären, das musst du erleben. Also für mich und ich denke mal auch für die gesamte Band war das ein Erlebnis. A, du warst ganz nah an den Fans. Mhm. Konntest also jeden Tag mit denen, wenn du willst, schwimmen, Kaffee trinken, essen oder einfach Party nur machen, feiern, ja. Party machen, was auch immer. Das war schon mal klasse, obwohl man muss sagen, der ein oder andere kam für ein Foto an, aber die waren alle nett und nicht aufdringlich.
Richtig.
Das fand ich schon mal richtig gut. Und da war ja auch so eine Kollege Guido Kanz an Bord, der mit Sicherheit an jeder Ecke angesprochen wird, der, und das war für mich sehr überraschend, für der war kein Foto zu viel und das war eigentlich, haben wir auch so gelebt und das ist das Gute und das Schöne, dass man nah an den Fans ist und da einfach auch mal hingeht und sagt, ja, ich mach das Bild oder komm, wir trinken eine Kölsch, auch du bist auch da und so weiter. Fand ich richtig klasse. Dann natürlich auch die Atmosphäre auf diesem Sonnendeck da oben zu spielen, ne? Vor, ja, weiß ich, 2000 Lück, das war schon super. Ne? Ich fand das toll.
Ich fand die ganze Tour geil. Da ja. Muss ja am Ende von, ich habe am Anfang echt Schiss davor gehabt, dass mir das zu langweilig wird, weil ich ja jemand bin, der nicht gerne an einem Ort ist, länger als 24 Stunden. Und ich hatte unheimlich Bammel vor dem Seetag und muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ja erst zu Hause dann festgestellt, dass es noch weitere Restaurants gab, die anscheinend hier sind. Ja. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagten, haben ihr Wort richtig gut, am Jäckleiner. Sagst du auch da? Also ich habe Leute gar nicht, das ist unfassbar, wie groß sich das verläuft und wie groß diese Party ist, aber,
ja, ja.
Und das wollte ich jetzt eigentlich noch sagen, von meiner Ansicht her, das war so eine friedliche, geile Party, weil du wirklich die Leute nur und ausschließlich für dieses Jäckleiner-Event, Karneval feiern in der Sonne, überhaupt auf so einem Schiff, genau dafür waren die da. Da waren keine Krawaller, da waren keine Arschlöcher dabei, da waren einfach nur Leute, die komplett Bock hatten.
Ja, ja, das war mal richtig schön und man muss da sagen, die TUI und auch das Team hier um Christiane und Horst oder wie sie alle heißen, die haben da schon ein gutes Konzept auf die Beine gestellt und man sieht ja, es wird riesig angenommen und das ist einfach klasse. Ich fand das gut, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, du hast ja auch da diese Erfahrung erstmalig gemacht mit einem Schiff. Du kriegst das ja nicht in den 4 Tagen alles gesehen, was es auf dem Schiff gibt. Aber es war ja auch im Grunde genommen für dich eine neue Erfahrung, als Frontmann vorne verkaufen zu müssen. Und ja, klein, Theatersaal, großes auf dem Sonnendeck, ich denke mal, das war auch ganz anders.
Fand das geil. Ich fand das vor allen Dingen, ja natürlich, das schwierig war, aber ich habe auch dann irgendwann gemerkt, hey, so viele sind da gar nicht dabei, die jeden Song von uns kennen.
Ja, ja.
Da waren ja wirklich, ich glaube, vielleicht 6 Mann aus Kölle.
Ja, aber zum Schluss war ja jeder, im Grunde genommen, jeder konnte nach was singen. Ne? Ein neuer, ja, Titel, der da dann auf dem Schiff richtig abging, das hat mich unheimlich erstaunt.
Ne? Also wir können das, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir da richtig abgeräumt haben. Und das sind heute noch Kritiken. Ein paar Wochen später kriegst du immer noch Zuschriften. Hey, ich habe euch da gesehen, ich habe euch da gesehen. Und ich glaube, was da richtig durch die Decke geballert ist, ist eben auch, wer einmal hier in Kölle war. Unsere neue, ja, Single mit der Veneto-Melodie.
Ich erinnere mich gerne an diesen Tag, wo du mit diesem Lied ankamst. Da habe ich gedacht, ja, jetzt dreht der Bart komplett durch. Demnächst muss ich nicht mit dem Bus durch den Karneval fahren, sondern ich reite auf einem weißen Schimmel. Ja, also, oder wir spielen irgendwo Karl-May-Festspiele. Ja, also das war so mein erster Gedanke. Und dann, ja, diese Melodie und dann auch noch dieser sagenhafte Text, der aus 2 Zeilen besteht. Also das war und dann kommt der Tag, wo wir dieses Ding einfach mal ansingen. So, du brauchst es gar nicht mehr zu spielen. Die Leute haben dann einfach gesungen. Da habe ich gedacht, die sind alle voll Banane. Ne? Aber das, man merkt das jetzt immer mehr. Von Woche zu Woche wird dieses Ding viel stärker. Und ich denke mal, dann kam ja auch noch hier Pavement und das, ich meine, du warst ja dabei. Ich habe den angerufen, den Christoph Groß, und habe gesagt, ich habe eine Nummer für dich. Wir waren jahrelang nicht mehr auf diesem Karneval der Stars Sampler, ja, und dann sagt er, schick mal, du hast die dem geschickt, und dann rief er zurück in 3 Minuten. Das war eine 5-Minuten-Entscheidung von der Plattenfirma und aber das hat es für mich eigentlich auch noch nie gegeben. So, und da habe ich gedacht, ja, gut, okay, wenn das denn noch in Mallorca jetzt funktioniert und auf dem Jäckleiner funktioniert, dann ist das Ding durch. Ja, und so war es, ne? Ist irre.
Man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt ja mehrere Versionen. Eine Extended, so wie wir sie live spielen, dann gibt es ja so eine kurze Single-Version, damit die im Radio gespielt wird, und dann gibt es ja die Spezialversion, die jetzt auch auf dem Karneval der Stars drauf ist, gemeinsam mit Volker Weininger. Und Volker wertet das natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung.
Ja.
Ja. Das ist ja wie so ein Zwiegespräch, was ich in dem Lied mit dem Sitzungspräsidenten führe.
Man muss auch mal trinken, wenn man keinen Durst hat.
Und immer wenn ich ein Bier vor mir sehe, dann höre ich zwei Stimmen. Ja. Die eine sagt, trinket. Und die andere sagt, hast du nicht gehört, du sollst es trinken.
Ja, genau.
Wir hatten noch tierischen Spaß im Studio mit Volker, und der ist natürlich einfach ein riesengroßer, cooler Kollege, der immer freundlich ist, egal wie abgehetzt, der gerade irgendwo im Gürzen nicht die Treppe runterfällt, weil er zum nächsten Termin muss. Der trinkt ja keinen Schluck wirklich echtes Alkohol.
Alles alkoholfrei.
Ich stelle mir wirklich mal die Frage, wie oft musst du da pinkeln gehen, wenn du jeden Tag da literweise alkoholfreies Bier säufst, und das schmeckt ja auch wirklich gar nicht.
Nee, das ist unvorstellbar. Ich erinnere mich noch, wie der angefangen hat, der Volker. Da haben sie wirklich den zerrissen. Ne? Den haben sie echt zerrissen unter dem Motto, pass mal auf, das geht ja gar nicht. Da steht einer auf der Bühne, der trinkt nach jedem Witz ein Bier, und der fördert hier den Alkoholkonsum, und die Leute sagen, das geht nicht, was der macht, und hin und her. Ne? Und auch Leute vom Festkomitee haben den ja gar nicht gebucht zuerst. Ne? Lief der ganz unten, und dann auf einmal haben sie erkannt, was für eine Größe Volker Weininger ist. Ja? Mit welcher Bravour der seine Witze erzählt und welche Sachen der macht. Und man sieht, dass alles, was der Junge anpackt, ist Goldregen. Ne? Also einfach klasse, und wie du gesagt hast, ein wahnsinnig netter Kollege.
Du hast ja viele von den großen Kollegen erlebt. Das würde ich gerne zum Abschluss noch fragen von dieser Folge. Wenn ich dir die Frage stellen würde, wer war der für dich größte Kollege, den du noch live persönlich kennengelernt hast? Wer wäre das?
Spontan Walter Schwede. Nein, es gibt da ganz viele. Also ich würde jetzt da mal ein paar nennen. Fritz Schops, von dem ich unheimlich viel gelernt habe, der mir auch beim KKK, ja, erster Vorsitzender war, unheimlich den Rücken freigehalten hat für das, was ich getan habe, und mit dem ich auch privat mich unheimlich gut verstanden habe. Also Fritz war einer der ganz Großen. Ne? Natürlich einen Hans Süper zu nennen, muss man. Hans war immer, wie gesagt, Blas, Losion. Ne? Der war auch immer einer, der Kritik geübt hat, aber auch gesagt hat, das war der Mat ist Jod. Ne? Ja, und dann Walter Schweder, der war einfach ein wahnsinniger Freund, mit dem ich viele, viele schöne Stunden erlebt habe. Sei es in Österreich, in Seeboden, in Hintertux oder wo auch immer. Und aber auch privat bei ihm zu Hause am Pool haben wir schon Stunden gelacht. Der aber eigentlich hinter der Bühne viel stärker war und viel lustiger war wie auf der Bühne. Also wenn der oben im Sartori bei Jan von Wertz aus, ja, wo dann zum Schluss immer Blum und Blömsche, der Rabaue und die zwei Schlawiner auftraten, dann war da die Sitzung hinter der Bühne viel besser als wie auf der Bühne. Das war der Knaller. Also Schlawiner, Walter, der hat mal in Hintertux Stunden auf der Terrasse gesessen und ein Ding nach dem anderen losgelassen. Sensationell. Das war für mich der Größte überhaupt.
Ja?
Ja.
Aber oft auch verkannt wahrscheinlich, oder?
Mit Sicherheit verkannt, ja. Walter ist verkannt worden. Ich meine, damals, die waren ja auch mal ganz groß, die beiden, ne? Der Mini und der Walter.
Mini war nie groß.
Ja, Mini war nie groß. Mini, sensationell auch. Ne? Also ja. Autobahn an die Wunden, der Witz kann nicht schürken noch mit der Parzelle. Oder?
Ich glaube, das hat aber auch nur wegen Mini funktioniert.
Ja, der war das klassische Pardon zu dem Walter. Und der Klein, der dort never steht, der eigentlich der Blöde ist. Und ja, der Walter, der ganz seriös und was er ja gar nicht war, und das ist einfach Jod. Ne? Die waren für mich ganz klasse.
Das waren einfach Typen, die haben ja tatsächlich auch nicht wie wir durch den organisierten Karneval auch gut Geld verdient und sich vor allen Dingen auch nur hauptberuflich auf Karneval konzentriert. Walter war ja auch normal in Lohn und Brot. Ich glaube, der war auch
ganz lange im Ausland, ne? Der war in Saudi-Arabien oder irgendwo da in diesem Gebiet, wo der tätig.
Ich weiß nur, dass Johannes Blum und auch Jürgen Blum, die waren ja Elektriker.
Ja, richtig.
Und die haben, das hat er mir mal ganz stolz erzählt, Jürgen, die Firma Blum hat die Verkabelung, die Beleuchtung in den Pyramiden in Ägypten gemacht. Das heißt, wenn du da grinierst und los die Cheops-Pyramide an.
Dann ist besser da, das von Blumen.
Hängen da Schilder, Elektroblumen, Gold.
Ja, ja. Ja, und Mini war ja auch in einem Verlag tätig und der Kütje eigentlich, der ist ja auf Schalke groß geworden, wie immer seht, wobei er ja nicht groß geworden ist. Aber der war ja auch tätig. Bis zum Schluss haben beide, weil der Walter nachher nicht mehr, aber Mini noch ihren normalen Job gemacht, wie das im Karneval oft üblich war, ne?
Der Walter hat hier immer einen phänomenalen Spruch, den hat Mini mir mal verraten. Immer wenn der eine blöde Spruch immer, willst du im Karneval ins 150 Termine machen, kannst du bei mir als Fahrer anfangen.
Ja. Das hätte dem Kempis verzahlt. Ja. Da kam der Kempis das erste Mal in das Tor, hat der Schwede, der wie gesagt, mit der 150 Auftritte.
Und dann gab es der legendäre Spruch, immer sagt der Mini, immer wenn wir sonntags dann fertig waren mit der Auftritte, so hat er mir das erzählt, dann sagte der Walter, der wurde mal wohl zuerst nach Hause gefahren und moi, ruft ihr mich all nicht an, ich kenn zick, da bin ich im Keller am Jeltwende.
Ja, dann war Walter Schwede, das stimmt.
Ja. Also vieles passiert, es gibt noch viel zu erzählen, 25 Jahre Rabau, du merkst selber, ich glaube, wenn wir jetzt hier weitermachen würden, wäre die SD-Karte hier in dem Gerät, auf das wir das aufzeichnen, gleich voll, da sind jetzt noch 17 Stunden Dresszeit drauf, aber wir machen das jetzt immer mal wieder, so bis Aschermittwoch erstmal und dann gucken wir mal, was daraus wird, also Leute finden das scheinbar gut, mal ein paar Anekdoten von früher zu hören. Und da gibt es ja, glaube ich, noch hunderte Stunden Material an alten Anekdoten.
Ja, wir werden auch, denke ich mal, irgendwann jetzt zeitnah schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf unser neues oder nächstes Open Air geben. Da sind wir auch schon in der Planung. Man muss sich mal vorstellen, so eine Band, die sitzt nicht irgendwo im Restaurant oder in der Eisdiele, außer mittwochs. Da, mittwochs habe ich immer Eisdielentag. Ne? 11 Uhr treffe ich mich mit drei Freunden hier in Robertskirchen in der Eisdiele. Ist immer lustig. Aber wir arbeiten im Grunde genommen das ganze Jahr. Ne? Wie Alex, du Messi, ganz viel Social Media, neue Lieder etc. pp. Und die anderen natürlich auch. Ne? Und wir sind jetzt schon am Open Air dran, an anderen Dingen. Sind wieder am Planen, vielleicht in Jäckleiner 27 zu machen, Konzerte, Weihnachten etc. Haben wir noch genug Material, was wir den Leuten erzählen können.
Ja, das geht uns, glaube ich, nicht aus, das Material. Also, wir haben viel zu tun, es gibt viel anzupacken und vor allen Dingen haben wir bald, und damit meine ich, ich glaube, irgendwas um die noch knappe 2 Wochen und dann haben wir endlich wieder fast erlaufen.
Ja, haben wir fast erlaufen. 11.11. fast erlaufen. Wahnsinn.
Deine wievielte Session?
Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Das ist die 30. Die 30. Session.
Ja, dann Applaus dafür.
Das war's.
Danke. Wir hören uns, wir sehen uns, Fanny. Danke für deine Zeit. Ja. Und euch, wo immer ihr das gehört habt, eine gute Fahrt nach Hause oder wohin auch immer. Kommt gut an. Bis bald.
Ciao.